Krisenzeiten sind immer Zeiten, in denen man sich transformieren muss. Und absolut. Deshalb müssen wir jetzt die Opportunitäten, die sich uns bieten, abwägen, Chancen prüfen und sagen, ja, okay, wir sind der Meinung, Deutschland, Europa wird wieder wachsen. Mhm. Und je tiefer die Krise werden wird oder ist, umso besser wird dann die Zeit danach auch wieder werden. Und jetzt lasst uns einfach mal uns transformieren und aufstellen für diese Zeit, die dann kommt.
Willkommen zu Headhunter Insights. In diesem Podcast dreht sich alles um Leadership, die den Unterschied macht. Freuen Sie sich auf Insights eines Headhunters und spannende Gäste, die exklusive Einblicke aus den Chefetagen deutscher Unternehmen mitbringen. Das ist Headhunter Insights. Herzlich willkommen zu Headhunter Insights. Ich bin Jessica Sander und freue mich sehr, heute zusammen mit Dominik Späth durch die Folge zu führen. Hallo Dominik.
Hallo Jessica.
Unser heutiger Gast führt ein Familienunternehmen in vierter Generation. Es ist ein Unternehmen, das in einer sehr herausfordernden Branche unterwegs ist, Stahl und Bau, und trotzdem in Krisenzeiten investiert, während andere eher auf die Bremse treten. Und was ihn ausmacht, er spricht sehr offen über Verantwortung für die Menschen, das Unternehmen, aber auch für die nächste Generation. Und er ist jemand, der sich selbst immer wieder hinterfragt. Er hat sich auch Auszeiten genommen, ist unter anderem mit 50 den Jakobsweg gegangen. Und diese Erfahrungen haben seine Werte und seinen Blick auf Führung noch einmal deutlich geschärft. Und wir sprechen heute darüber, wie man als Familienunternehmer mit starken Werten durch unsichere Zeiten führt, woher der Mut kommt, in Krisen zu investieren und wie persönliche Erfahrung, wie der Tod des Vaters, den eigenen Führungsstil und die Sicht auf Wachstum verändern. Ich freue mich sehr, dass wir heute bei Ihnen sein dürfen. Herzlich willkommen, Heinrich Sülzle. Hallo.
Vielen Dank. Ich freue mich auch, dass ich heute mit Ihnen diesen Podcast machen darf und bin gespannt auf unser Gespräch.
Sehr schön, so geht's mir auch. Und lassen Sie uns doch mal mit unserer liebgewonnenen Frage starten. Was beschäftigt Sie im Moment aktuell besonders, einmal beruflich und wenn Sie mögen, auch gerne privat?
Ja, beruflich beschäftigt mich natürlich insgesamt die wirtschaftliche Lage, nicht nur in Deutschland, Europa, sondern auch auf der ganzen Welt natürlich, und gefühlt natürlich diese starke Dominanz, die USA im Augenblick ausübt, sind wir natürlich schon gespannt, was jeden Morgen wieder in dem Nachrichtenticker dann steht und was wieder passiert. Aber was mich auch sehr beschäftigt, ist einfach die Lage in Deutschland, beziehungsweise auch der Umgang damit. Natürlich haben wir herausfordernde Zeiten, aber ich habe so das Gefühl, dass wir uns in diesem schlechten Modus, ich muss mal sagen, so, wir suhlen uns wie die Wildschweine mehr oder weniger in dieser schlechten Stimmung und jeder kann es dann noch besser. Und das hilft uns natürlich gar nicht, weil die Lage ist, glaube ich, herausfordernd. Aber wir müssten alle ein bisschen mehr positiv in die Zukunft blicken, auch mal sehen, was wir alles schon erreicht haben, wo wir gut sind, und einfach die Stimmung besser machen, weil dann würde auch unsere Wirtschaft besser laufen und dann wird es uns allen auch persönlich besser gehen, weil mit einer schlechten Stimmung macht es ja auch keinen Spaß.
So ist es. Hatten wir vorhin schon im Eingangsgespräch, dass es im Moment halt wirklich so ist, dass man einfach nur Negatives hört. Aber letztendlich, der Standort Deutschland, gibt es nach wie vor wenig Alternativen. Und wir haben ja beide auch gesagt, wir wollten auch nirgendwo anders leben wie in Deutschland.
Nee, also ich bin hier in Rosenfeld geboren, getauft, konfirmiert, aufgewachsen, zur Schule gegangen. Ich wohne hier seit knapp 60 Jahren jetzt, und ja, ich möchte eigentlich nirgends anders leben als in dieser schönen Region hier in Deutschland.
Ja. Und privat, haben Sie gesagt, sind Sie ja auch dran, in die nächste Generation zu denken, und das ist ja auch was ja auch spannend ist als Unternehmer,
ja,
und was ja auch viel Spaß macht. Wenn Sie mögen, vielleicht mal noch drei Sätze dazu.
Ja, also ich sehe mich als Unternehmer in dieser vierten Generation als Verwalter dieses Unternehmens, also so mehr oder weniger, ich habe den Staffelstab vielleicht jetzt nicht in der üblichen Form bekommen, aber ich habe die Verantwortung bekommen, gemeinsam auch mit meinen Geschwistern, das Unternehmen dann praktisch auch jetzt weiterentwickelt. Und meine Aufgabe ist es jetzt natürlich, dann in die nächste Generation zu geben, auch die nächste Generation so darauf vorzubereiten und zu begeistern für das Unternehmen und das Unternehmertum. Und dieser Prozess läuft jetzt oder ist jetzt angelaufen. So in den nächsten 5 Jahren wird da das dann auch Stück für Stück übergeben, und da freue ich mich jetzt drauf. Das ist auch eine spannende Aufgabe.
Ja, ja, vor allen Dingen ist es natürlich auch, ich sage mal, für die nachkommende Generation eine Verpflichtung. Aber es ist natürlich auch wunderschön, wenn die Generation mitzieht. Es gibt ja auch viele Unternehmen, wo dann, ich sage mal, die Kinder einfach kein Interesse haben. Aber umso schöner, wenn es dann in die nächste Generation gehen kann und man das dann noch eine Zeit gemeinsam gestalten kann.
Ja, das muss ich ehrlich sagen, habe ich auch schon von langer Hand ein Stück weit vorbereitet. Also wir hatten jetzt ja gerade Weihnachten 2020 bin ich mit meinen Kindern zusammengesessen, Heiligabend, da tauschen wir uns dann immer aus, was war so dieses Jahr, und dann habe ich so ein kleines Statement halt gegeben, also 2030 möchte ich dann den Staffelstab übergeben, es sind jetzt noch 10 Jahre, das ist schon lange Zeit, also ihr könnt euch jetzt überlegen, wollt ihr nicht. Dann hat es mal so langsam begonnen zu arbeiten und tatsächlich haben wir jetzt 2025 an Weihnachten, habe ich dann nochmal Resümee gezogen und sagt, okay,
jetzt
sind es nur noch 5 Jahre. Ja, also, genau. Aber meine 2 Jungs haben sich schon committed. Der Maximilian ist schon im Unternehmen. Der Patrick hat jetzt gerade in Zürich Stelle angenommen für die nächsten 2-3 Jahre und kommt dann auch. Also der Weg ist geebnet und wenn alles jetzt so läuft, wie wir es planen, dann geht es auch gut in die nächste Generation über.
Freut mich.
Ja, großartig. Also bevor wir uns noch weiter auch ein bisschen um die Zukunft kümmern, würde ich gerne doch noch mal ein paar Schritte zurückgehen. Und zwar haben Sie ja im Vorgespräch auch erzählt, dass es ja entscheidende Wegmarken gab in Ihrem Leben, unter anderem natürlich der viel zu frühe Tod Ihres Vaters und dass Sie dann sehr früh auch Verantwortung übernommen haben. Wie blicken Sie heute auf diese Phase zurück?
Ja, ich glaube, wenn man jetzt so in meinem Alter ist, kann man natürlich schon mal so Rückblicke halten. Man hat ja schon viel erlebt. Man hat hoffentlich noch viel vor sich, aber man kann natürlich schon zurückschauen. Und dann gibt es natürlich immer besondere, ja, in jedem Leben ist das so, besondere Momente, besondere Einschnitte. Manchmal schlägt der Blitz ein, manchmal steht man an der Kreuzung und überlegt, fahre ich nach links oder rechts oder geht mein Leben jetzt in die Richtung oder in die andere Richtung. Partnerwahl ist auch immer ganz besonders. Also von dem her war natürlich für mich das einschneidendste Erlebnis damals der frühe Tod von meinem Vater. Ich war damals gerade 20, mitten im Studium und habe dann sofort für mich mehr oder weniger auch die Entscheidung getroffen, okay, jetzt bist du hier in der Verantwortung, und habe auch von meiner Mutter mehr oder weniger das auch sofort dann übertragen bekommen. Meine 2 jüngeren Brüder waren damals noch in der Schule. Meine ältere Schwester war schon im Unternehmen. Und für mich war das einfach klar, dass jetzt der Zeitpunkt ist, dass ich hier der Unternehmer werde.
Man ist ja quasi schon kindheitlich auch immer ins Unternehmertum geprägt worden, oder? Das ist ja nichts, was von jetzt auf nachher kommt.
Aber ja, 20 ist schon, ja, 20. schon früh.
Ja. Ja, also es war natürlich ein totaler Shift. Davor war man so ein bisschen ja auch der Sunny Boy, so, gell, was kostet die Welt, und der hat seine Hobbys und alles gepflegt, und danach war halt die Pflicht, aber ja, so sind halt die Lebenswege.
Sie haben ja auch erzählt, oder ich habe es ja auch schon angedeutet, dass Sie ganz bewusst sich Auszeiten genommen haben. Ich fand das ganz spannend, als Sie das erzählt haben. Und zwar waren Sie unter anderem in den Alpen für eine Schweigewoche und später sind Sie dann den Jakobsweg gegangen. Was war denn damals Ihr Impuls, diese Auszeiten zu nehmen?
Ja, ich bin ein sehr reflektierender Mensch, also reflektiere mich selber, wir sind hier sehr christlich auch erzogen geworden, die schwäbischen Pietisten, also Ora et Labora gilt da auch, also bete und arbeite, und früher auch immer gemeinsam in die Kirche gegangen mit meinen Eltern, und das hat einen natürlich schon geprägt, und mich haben natürlich immer auch schon diese großen Fragen des Lebens beschäftigt. Also warum bin ich eigentlich hier? Was ist meine Aufgabe in diesem Leben? Für was trage ich Verantwortung, oder überhaupt, sagen wir, diese großen Dinge? Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Und da gibt's natürlich dann immer auch mal Themen, wo man mal sich zurückziehen muss. Und ob das jetzt dann mal eine Woche im Kloster war oder dann auch diese Woche in den Alpen, was auch sehr spannend war damals, kann ich mich gut erinnern. Das war eigentlich der Zeitpunkt, in dem ich den Tod von meinem Vater erst so richtig verarbeitet habe, auch in, in Bildern so gefühlt, weil im Prinzip in dieser Gruppe, wo wir waren, war ein junger Mann in meinem Alter, der mit seinem Vater diesen Weg damals gegangen ist. Und gefühlt bin ich dann natürlich diesen Weg auch nochmals mit meinem Vater gegangen und habe also diese Fragen, ja, warum bist du gegangen, warum musste es sein und auch nochmal reflektiert und für mich genau ein Stück weit verarbeitet. Gell. Und der Jakobsweg war etwas ganz Besonderes. Da habe ich mir ganz bewusst das vorgenommen, frühzeitig zu meinem 50. Geburtstag. Also ich habe das so für mich definiert, 50 ist die Mitte meines Lebens. Mhm. Und ich gehe jetzt diesen Weg, also bin dann Ende Juli hier von der Haustür Rosenfeld losgelaufen, habe mich noch mit unserem Pfarrer getroffen in der Kirche, habe noch einen Pilgersegen gesprochen und bin dann von hier dann losgelaufen. Und das Ziel war, nicht so viel zu laufen, wie es irgendwie geht, sondern am 3. Oktober an meinem 50. Geburtstag in Santiago anzukommen. Und diesen Weg ganz bewusst zu gehen, also Rückschau zu halten auf das Leben, das bisher, das ich auch in großer Dankbarkeit gemacht habe, aber auch vielleicht so ein bisschen zu erspüren, was ist denn meine Aufgabe so in den nächsten,
was bringt die Zukunft,
in der nächsten Lebenshälfte, ob das dann 50 Jahre dann nochmal sind oder nur 40 oder 30. Aber gefühlt habe ich gesagt, für mich, das ist die Mitte meines Lebens und tatsächlich bin ich dann am 3. Oktober in Santiago in der großen Kapelle gesessen. Und ja, es sind ganz viele Geschichten passiert auf diesem Weg. Da habe ich auch alle festgehalten in meinem Pilger-Tagebuch. Aber die größte Geschichte war dann tatsächlich an diesem 3. Oktober, wo ich dann in dieser Kathedrale, es ist ja die Kathedrale in Santiago, gesessen bin und der Gottesdienst dann mehrere Priester waren da, abgehalten wurde und ganz am Ende dieses Gottesdienstes dann der Priester, der die Predigt gehalten hat, einen seiner Kollegen noch nach vorne gebeten hat und hat ihn dann vorgestellt und hat ihm dann zum Geburtstag gratuliert. Und das werden Sie es nicht glauben, aber der Mensch ist an diesem Tag 100 Jahre alt geworden.
Wirklich,
Und da muss ich schon sagen, oh Mann, das ist doch jetzt aber ein
gutes Zeichen.
Ein gutes Zeichen. Also jedes Mal, wenn ich das erzähle, lässt es mir immer noch eiskalt
den
Rücken herunter. Ja.
Sie haben gesagt, wir hatten es ja auch im Vorgespräch über das Thema Jakobsweg und Sie haben da ganz klar gesagt, das macht was mit einem, wenn man so den Jakobsweg geht oder auch die Zeit in den Alpen. Wenn Sie heute drauf schauen, was hat sich nach dieser Zeit für Sie einfach persönlich verändert, als Sie zurückgekommen sind?
Also das Zurückkommen ist erstmal gar nicht so einfach.
Ja.
Also was ganz praktisch sich geändert hat, das Telefon klingelt gar nicht mehr so oft bei mir seitdem.
Mhm.
Also meine Organisation, meine Geschwister und alle Mitarbeiter hatten ja keinen Kontakt mit mir, fast 3 Monate. Ich war weg, raus, habe andere Telefonnummer gehabt, nur mit meiner Frau noch kommuniziert. Ansonsten war ich weg und da hat jeder natürlich ein Stück mehr Verantwortung bekommen oder übernommen oder sich auch genommen.
Es geht dann, gell?
Es geht, also ich habe dann auch, ja, ich war dann ganz überrascht, das ruft mich gar keiner mehr an.
Ja.
Was ja ein gutes Zeichen ist.
Ja,
ja, klar, das macht viel mit einem, weil man einfach einen anderen Blick auf die alltäglichen Dinge dann hat. Mhm. Wir nehmen uns selber natürlich alle oftmals viel zu ernst. So dieses Bild für mich auch geprägt. Also müsste ich jetzt einfach mal vorstellen, da sitzt irgendeiner in so einem Raumschiff und fährt durch die Galaxien und beamt dann irgendwann mal auf diesen wunderbaren Planeten Erde und beamt da mal richtig rein. Und was sind wir eigentlich für ein Staubkorn in diesem Universum?
Das stimmt.
Und wie wichtig nehmen wir uns da eigentlich? Und ja, was ist eigentlich wirklich wichtig im Leben? Also solche Fragen stellt man sich dann. Aber klar, das Geschäft geht natürlich weiter und ist ja die Grundlage für unseren Wohlstand und Arbeit macht mir auch weiterhin viel Spaß. Das war ja auch spannend, kannst du dann überhaupt wieder so reinkommen. Aber nee, ich habe dann eigentlich sogar gesagt, nee, vielleicht mit nochmals einem anderen Mindset, aber auch mit klarem Fokus und großen Zielen geht es jetzt natürlich nochmal in die nächste Lebenshälfte.
Das wollte ich gerade fragen, was sich denn auch als Unternehmer oder als Chef dann geändert hat, ob Sie die Führung noch anders definiert haben oder
Ja, wir haben die Führung. Ich glaube schon, dass wir über die Jahre einen sehr intensiven, ausgeprägten Führungsstil mit unseren Werten haben und pflegen und den auch wirklich transportieren. Und es ist immer schön, wenn auch Besucher zu uns kommen und mir das dann widerspiegeln, tatsächlich, wie sie hier dann ankommen und empfangen werden und welchen Spirit sie dann hier auch aufnehmen. Und das ist eigentlich so dieser Anspruch, überall, wo Sözle draufsteht, soll auch Sözle drin sein, sollen diese Werte gelebt werden, dieses Drei-Gewinner-Prinzip, das wir haben, unser Sözle-Werterat mit dem Ziel praktisch, dass wir nicht nur zufriedene, sondern wirklich begeisterte Kunden haben, aber auch begeisterte Mitarbeiter und an einer intakten Umwelt arbeiten. Und das haben wir ganz klar in unserer Philosophie niedergeschrieben. Und das versuchen wir wirklich, egal wie hoch der Anspruch auch ist, täglich zu leben.
Herr Sözle, wir haben uns jetzt schon öfters unterhalten, aber immer wenn ich Ihnen zuhöre oder wenn wir uns unterhalten, spürt man sehr stark dieses Spannungsfeld, also im Positiven gemeint, auf der einen Seite unternehmerische Verantwortung, aber auch die Verantwortung von Mitarbeiter, Mitarbeitenden. Und das ist ja für Sie ganz wichtig, dass das Unternehmen auch eine Zukunft hat. Ich erinnere mich da auch an ein Vorgespräch, wo Sie gesagt haben, die Mitarbeiter sind unser Unternehmen und es ist ja der Dreh- und Angelpunkt. Sie haben erzählt, dass es manchmal aber auch schwierig ist, Personalentscheidungen zu treffen, gerade wenn, Sie haben ja ein ordentliches Tempo vorgelegt in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten kann man ja auch schon fast sagen, wenn Mitarbeiter so dieses Tempo nicht richtig mitgehen können oder nicht ins Unternehmen passen. Ist es das sicher, wenn man mitarbeiternah ist, auch wirklich schwierig, dann solche Entscheidungen zu treffen? Was bedeutet denn Ihr Wertefundament, wo wir jetzt vorhin schon drüber gesprochen haben, gerade für solche Entscheidungen im Alltag, wenn Sie solche Entscheidungen treffen müssen? Wie gehen Sie da vor?
Ja, also nicht jeder Deckel passt auf jeden Topf. Also auch nicht jeder Mitarbeiter passt in unser Unternehmen oder es gibt sicherlich Matches, wo es dann passt und bei manchen passt es halt nicht. Das ist klar. Für mich ist immer wichtig, dass wir unterscheiden zwischen dem, was der Mensch ausmacht, also der Mensch ist, und die Rolle, die er im Unternehmen dann einnehmen muss und die Verantwortung, die er da trägt. Und die Basis ist natürlich unsere Philosophie, unsere Werte. Die muss natürlich vom Grundsatz her passen. Und dann gibt's natürlich auch die Menschen entwickeln sich oder entwickeln sich vielleicht
eben. Oder auch nicht.
Genau. Auch nicht. Das muss man dann einfach sehen. Und dann macht's vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle Sinn zu sagen, hey, hör mal her, es hat jetzt nichts mit deiner Person zu tun oder mit deinen Werten. Aber diese Aufgabe oder diese Rolle kannst du jetzt nicht ausfüllen. Wir brauchen das aber als Firma. Vielleicht gibt es dann andere Aufgaben im Unternehmen, das prüft man natürlich dann zuerst, aber manchmal passt es halt dann nicht zusammen und dann muss man sich halt auch wirklich auf eine, ich sag mal, wertschätzende Art auch wieder trennen können und das gehört einfach zum Unternehmertum auch dazu. Und wir, ich sag mal, klar, wir leben in einer Leistungsgesellschaft, wir haben hohe Ansprüche an uns selber, der Markt hat hohe Ansprüche an uns und wir brauchen ein High-Performance-Team. Und ja, das müssen wir halt uns dann alles aufbauen. Gell?
Sie hatten ja im Vorgespräch auch ganz ehrlich gesagt, rückblickend gab es manche Dinge oder Entscheidungen, die dann vielleicht oder Partner, die sich in eine falsche Richtung entwickelt haben. Und es gab schon Bauchgefühl. Wie gehen Sie denn heute mit einem Bauchgefühl um?
Ja, Intuition, Bauchgefühl ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Indikator, insbesondere in der Personalauswahl. Klar, die Hard Facts müssen natürlich passen, aber letztendlich ist ja dann die Frage, so zwischen den Fingern, wie ist die Chemie, passt der ins Team? Da schauen wir schon gut drauf und wir lassen grundsätzlich auch die meisten Mitarbeiter mal einen Schnuppertag machen oder mal eine Probewoche, weil es ist ja für beide, muss man ja sagen, äußerst unangenehm, wenn man sich nach einer kurzen Zeit wieder trennen muss. Es ist für beide Seiten ja eigentlich eine Katastrophe, weil wir als Unternehmer oder Unternehmen investieren viel in den Mitarbeiter und der Mitarbeiter gibt vielleicht eine Position auf und steht dann wieder im Prinzip vor einer neuen Herausforderung, eine neue Aufgabe zu finden. Also Die Mitarbeitersuche ist, aber das ist ja Ihr Thema auch.
Absolut.
Ist wohl die Königsklasse im Unternehmen.
Ne? Und es gibt halt nie eine Garantie. Es ist immer.
Es gibt nie eine Garantie.
Es gehört von beiden Seiten Mut dazu, ja, den Weg zu gehen und dann eben auch zu gucken, dass man da gemeinsam zum Erfolg kommt.
Genau. Und ich habe auch Mitarbeiterpartner gehabt, wo wir am Anfang wunderbar harmoniert haben, viele Dinge aufgebaut haben und das hat sich dann einfach irgendwie dann auch auseinander gelebt und dann gibt es halt auch Punkte, wo man sagt, okay, jetzt gehen wir eben getrennte Wege und dann muss man das auch sauber organisieren und dann sind beide vielleicht dann auch glücklich im Nachhinein.
Und was mir gut gefällt oder was ich einfach auch immer wichtig finde, was aber nicht immer passiert, ist, dass man, wenn man sich dann trennt, dass es trotzdem wertschätzend passiert. Ich meine, und das irgendwo auf Augenhöhe, das ist ganz wichtig. Herr Sülster, Sie führen heute ein Unternehmen mit rund 1000 Mitarbeitern an über 30 Standorten. Ohne Vertrauen würde das ja auf die Distanz, ich sag mal hier, aus dem Schwäbischen heraus nicht funktionieren. Was bedeutet dieses Grundvertrauen ganz praktisch für einen Führungsstil?
Ja, also ich sag mal, mein Leitspruch ist immer so, ich vertraue euch immer allen so lange, bis er mich vom Gegenteil überzeugt. Also das Vertrauen muss erstmal geschenkt werden. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass, ich spreche ja gerne nicht von Mitarbeitern, sondern von Mitunternehmern, dass die Menschen, wenn sie Vertrauen haben und auch eine Aufgabe bekommen, die sie auch herausfordert, die auch zu ihnen passt, wo sie dann auch gestalten können, dass sie sehr unternehmerisch dann auch arbeiten. Mhm. Und das, sag mal, unsere Entwicklung, unser Wachstum hätte ja gar nicht stattfinden können ohne diese Grundeinstellung, weil sie können sich zu Tode kontrollen, sie können überlegen, wer bescheißt mich jetzt heute wie oder was und was, aber was macht es mit ihnen?
Das bringt sie nicht nach vorne.
Das bringt sie ja ins Grab und nicht in den Himmel. Also,
ja. Also das ist so.
Von dem her klar, es gibt wirklich immer ein paar, die schaffen das, dass sie mich dann davon überzeugen, dass das Vertrauen nicht gerechtfertigt war, aber das ist.
Das gehört auch dazu.
Das ist dann auch wieder eine Lernkurve, genau, muss ich sagen. Gell? Mhm. Und also das ist so meine Grundeinstellung und das ist so unsere Philosophie.
Also was für mich als Sülster ausmacht, und wir hatten ja jetzt mehrere Gespräche und haben uns ja auch schon öfters unterhalten und haben sie mir auch immer wieder bestätigt, was ich wirklich richtig gut finde, sie investieren und wachsen in Zeiten, wo andere eher auf die Bremse treten. Also nutzen quasi eine Krise oder eine Situation, die wir jetzt haben. Also im Moment haben wir ja Baukrise, sie haben ja auch sehr hohe Stahlpreisschwankungen, die Unsicherheit haben wir heute auch schon diskutiert. Was hat Sie geprägt, dann in diesen Weg zu gehen oder einfach auch diesen Mut zu haben, zu sagen, okay, jetzt ist Krise, jetzt sind Krisenzeiten, wir investieren dennoch strategisch, also Sie haben ja nicht aus dem Bauch heraus investiert, sondern Sie haben das strategisch aufgegleist und investieren einfach dann in der Krise und warten nicht ab, bis alles gut ist.
Also Mut, ich glaube, das ist das richtige Wort. Übrigens ja einer unserer drei wichtigen Werte in unserem Werterat, also die Ehrlichkeit, der Mut und die Gesundheit. Und ich bin jemand, der ja schon ein bisschen visionär veranlagt ist. Also jemand, der sich schöne Bilder im Kopf kreieren kann und dann Strategien schmieden. Und dann ist natürlich das aus dem Kopf aufs Papier und von Papier dann in die Materie. Das ist dann so irgendwo der Weg. Und so dieses grundsätzlich positive, diese grundsätzlich positive Einstellung. Wenn man jetzt mal einfach lange zurückschaut in die Geschichte, dann muss man ja sagen, die Welt hat sich über die letzten Tausenden von Jahren eigentlich immer in eine Richtung entwickelt und es war in eine positive Richtung. Klar haben wir ziemliche Amplituden da zwischendrin, jetzt auch wieder im Augenblick.
Absolut.
Aber ich sag mal, ich würde heute behaupten, es gibt kein Problem auf dieser Welt, das die Menschen nicht lösen könnten. Ob sie das jetzt wollen oder ob die, wo es lösen könnten, wollen, das ist dann vielleicht nochmal eine andere Frage. Aber ich glaube, wir könnten heute schon alles in dieser Welt lösen, dass jeder nicht mehr irgendwie Hunger leiden muss, dass wir in Frieden zusammenleben könnten, dass wir auch unsere Natur erhalten können. Und von dem her, für mich gibt es gar keine Alternative als der Optimismus. Und Pessimismus
Bringt einem nicht weiter.
Bringt einem nicht weiter. Und klar, vielleicht werde ich vom Gegenteil überzeugt, aber dann war ich immerhin jetzt mal 60 Jahre lang optimistisch. War schon eine schöne Zeit.
Ja, meine nächste Frage erübrigt sich fast, weil es geht um Fehlinvestitionen, die es ja da auch sicherlich mal gab, die eine oder andere.
Auf jeden Fall.
Und wie Sie denn damit umgegangen sind, ob Sie das auch immer so positiv sehen konnten?
Ja, es gibt tatsächlich auch Fehlinvestitionen, die schmerzen einen im Geldbeutel dann tief. Aber man nimmt wirklich das Positive mit. Es sind auch gute Marker im Leben, die einen nach vorne bringen. Und man lernt bei jeder falschen Entscheidung etwas wieder dazu für eine gute Entscheidung in der Zukunft. Also von dem her sehe ich das einfach als, ja, der Mut wird oft belohnt und manchmal war man halt vielleicht übermütig und dann muss man dem Tribut zollen und wenn es dann Geld kostet, kostet es Geld, solange es dann nur Geld ist und nicht irgendwie Gesundheit oder sonst irgendwas, ist ja alles noch gut.
Ist zu verschmerzen, oder? Wie Sie sagen, es tut weh, aber man kann es dann verschmerzen.
Ja. Ich würde dann auch gerne einmal auf die Zahlen schauen. Sie haben das Unternehmen von rund 6 Millionen Euro Umsatz auf zeitweise über 820 Millionen Euro geführt. Auch wenn Sie sagen, dass die Baukrise und Stahlpreiskrise die Kurve wieder etwas nach unten gedrückt hat. Wenn Sie auf diese Entwicklung schauen, was war für Sie dieser wichtigste Mutmoment in dieser Wachstumsreise?
Also erstmal muss ich sagen, dass ich das natürlich nicht alleine gemacht habe. Also nochmals schön, dass wir jetzt den Podcast machen, aber ich sehe mich jetzt hier als Stellvertreter für meine allen Mitunternehmer und natürlich auch meine Geschwister hier im Unternehmen. Und das ist natürlich eine absolute Teamleistung, da hat jeder seinen Platz. Ich natürlich an meiner Stelle als vielleicht der, wo so ein bisschen mehr die Entwicklung nach vorne treibt und vielleicht die eine oder andere mutige Entscheidung dann auch wirklich durchdrückt.
Der Visionär eben.
Eher halt so dieses, ja, Development.
Genau.
So Neudeutsch. So, ja, und diese 12 Millionen D-Mark oder 6 Millionen Euro und 1990, ja, wir waren da eine Firma mit knapp 30 Leuten und unser Wachstum hat ja dann so ab 2000 begonnen, wo wir dann den ersten Standort im Schwarzwald übrigens dann eröffnet haben in Dornstetten.
Oh ja.
Also neben Rosenfeld sind wir dann schon mal ein Stück weit von der Schwäbischen Alb in den Schwarzwald gewandert. Und dann hat sich das so Stück für Stück entwickelt, geplant, ungeplant, manche Zufälle, wobei Zufälle gibt's nicht. Und dann wurde das natürlich auch so eine gewisse Strategie. Und ja, ich schaue heute mit großer Dankbarkeit auf das zurück. Viele gute Entscheidungen, viele tolle Menschen, die wir gewonnen haben, auch die den Weg mit uns gegangen sind. Und ja, die Zahl 800 Millionen oder über 800 Millionen war natürlich ein Stück weit auch mit den Stahlpreisen damals getriggert. Wir sind heute rund bei 500 Millionen, was natürlich auch eine wahnsinnige Zahl ist, aber es ist eher so, diese Verantwortung zu haben für diese über 1000 Mitarbeiter, die natürlich jeden Monat ihre Familien zu ernähren haben und trotzdem wir natürlich sagen, okay, es ist Krise, aber Krisenzeiten sind immer Zeiten, in denen man sich transformieren muss. Und deshalb müssen wir jetzt die Opportunitäten, die sich uns bieten, abwägen, Chancen prüfen und sagen, ja, okay, wir sind der Meinung, Deutschland, Europa wird wieder wachsen. Und je tiefer die Krise werden wird oder ist, umso besser wird dann die Zeit danach auch wieder werden. Und jetzt lasst uns einfach mal uns transformieren und aufstellen für diese Zeit, die dann kommt. Ja, dieser Mutmoment, nee, den einen gibt's nicht. Und im Nachhinein, muss ich Ihnen ehrlich sagen, bin ich jetzt schon, wenn man so rückblickt, erschrocken, wie mutig wir teilweise waren. Also 2007, 2008 haben wir die Firma Kopf aus der Insolvenz heraus übernommen. Die haben eigentlich ganz wenig mit unserem Geschäftsfeld zu tun gehabt. Anlagenbau, Energie- und Umwelttechnik, Gebäudetechnik. Aber wir haben einfach gesehen, das ist für unsere Zukunftsbranche. Da wird auch sehr viel Stahl verarbeitet. Stahlhandel ist irgendwo vielleicht mal auch irgendwann nicht mehr so spannend. Das muss ja irgendwie dann auch vielleicht sich weiterentwickeln. Also das heißt, das Thema Anarbeitung, was verkaufe ich nur an Stahl, den ich einkaufe, oder gibt es da noch eine gewisse Wertschöpfung dran? Und so war dieser Gedanke. Und da sind mir die ersten Jahre furchtbar auf die Nase gefallen, weil wir überhaupt keine Ahnung von einem Projektgeschäft in der Art und Weise
hatten.
Und heute sind wir froh, dass wir die Firma haben. Ja.
Das ist einfach mal Mut zu haben, was einen neuen Weg zu gehen und den dann aber auch konsequent durchzuhalten und auf dem Weg zu lernen, oder?
Ja, ich glaube, das kann man uns schon attestieren, dass wir sehr nachhaltig unsere Projekte verfolgen. Also tatsächlich im Rückschau wäre manchmal auch gut gewesen, früher ab und zu mal die Reißleine zu ziehen.
Ja, das ist quasi schon die Antwort auf meine nächste Frage, sogar am praktischen Beispiel. Ich wollte einfach nur fragen, das gab es in Ihrem Leben auch Momente, wo Sie gesagt haben, oder Ihrem beruflichen Leben, das müssen wir jetzt einfach mal ausprobieren, aber die Frage haben Sie mir jetzt schon beantwortet.
Ja, und, ja,
sogar mit Praxisbeispiel.
Immer wieder neu. Ich bin immer wieder, jetzt haben wir ja die ganzen Themen der Zukunft, also Digitalisierung predige ich ja schon fast 10 Jahre, Automatisierung, Robotik, KI, da müssen wir neue Wege gehen oder Fachkräftemangel. Ich war letztes Jahr in Indien und habe mal gesagt, ich muss jetzt einfach mal gucken gehen. Jetzt haben wir mit Partnern gemeinsame Firma gegründet, wo wir Ausbildung in Indien anbieten und Fachkräfte dann rekrutieren wollen für Deutschland. Also das Leben bietet so viele spannende Möglichkeiten.
Das Konzept kenne ich aus der Gastronomie. Die hat es ja auch relativ früh verstanden. Also ich sag mal jetzt Inder nach Deutschland zu holen, die hier auszubilden, denen hier einen Hafen zu geben. Und es ist wirklich, so kann man vieles regeln. Man muss nur die Ideen haben, man muss den Mut haben, man muss es dann tun. Ja. Und so kann man schon viele Themen regeln, die Zeit eben heutzutage so aufwirft.
Ja, also in 10 Jahren gehen, ich weiß nicht, wie viele Millionen Menschen in die Rente. Da haben wir keinen Ersatz. Die KI alleine wird es nicht regeln.
Nee, das glaube ich auch nicht. Ich habe jetzt vor kurzem eine Studie von McKinsey gelesen. Da ging es darum, bis 2030 brauchen wir in Deutschland 5 Millionen Menschen, die KI-Kompetenz haben. Das wird auch noch eine spannende Herausforderung, ob es dann 5 Millionen sind oder 4,9. Aber das ist schon eine Riesentransformation, die jetzt auch im Arbeitsmarkt stattfinden muss. Ja. Aber KI allein bin ich auch der Meinung. Wer weiß, was wir in 10 Jahren sagen, aber KI allein wird es nicht regeln, definitiv nicht.
Ja. Nee, also es wird immer Menschen.
Man braucht immer den Menschen.
Immer Menschen brauchen, ja.
Was mich auch sehr berührt hat aus dem Vorgespräch, Ihr Blick auf die Generationen vor Ihnen, Ihr Großvater, Urgroßvater, wie Sie nach Weltkriegen, Inflation, Verlusten einfach immer weitergemacht haben, den Mut, der war schon in Ihrer Familie ja da. Wenn Sie diese Generation anschauen und Ihre eigene, was nehmen Sie davon ganz bewusst als Maßstab mit?
Also, dass die Krisen, die wir heute haben, dass die wahrscheinlich mini sind gegen das, was meine Vorfahren durchgemacht haben. Also ich sag mal 1880 hier in Rosenfeld ein Unternehmen zu gründen am Marktplatz als Schmied. Dann kommt der Erste Weltkrieg. Der Sohn muss in den Krieg, kommt dann Gott sei Dank wieder zurück, darf das Unternehmen übernehmen. Dann haben wir die Inflation, die Währungskrisen gehabt. Dann haben wir den Zweiten Weltkrieg gehabt, dann haben wir im Prinzip die Deindustrialisierung. Die Franzosen haben uns hier ja alles weggenommen, was gut war für uns. Wir mussten ja alles wieder neu erfinden. Und dann haben die Unternehmen aufgebaut in der Zeit und haben wirklich auch mit viel Schweiß und harter Arbeit und Entbehrungen. Mein Großvater hat seinen ältesten Sohn im Zweiten Weltkrieg verloren. Ja, also was mussten die Menschen erleben? Was mussten die durchstehen und haben trotzdem immer weitergemacht? Also von dem her, der Mensch kann viel ertragen und wir sind, glaube ich, noch nicht mit allem Leid geprüft. Ja.
Wir sind halt auch in den letzten Jahren ein bisschen verwöhnt, muss man sagen.
Und auf jeden Fall.
Wir sind es einfach auch gar nicht mehr gewohnt, dass es eine Krise geben kann. Das ist einfach das, was uns jetzt vielleicht oder was vielleicht manchmal auch eine Erklärung für die Stimmung ist, die man im Land verbreitet.
Ja. Die Stimmung ist, aber, wie gesagt, es macht natürlich auch vielen Menschen Spaß, diese schlechte Stimmung zu verbreiten.
Da verdienen viele Geld mit.
Ja, das wahrscheinlich auch, ja.
Ja, definitiv. Ja, genau. Aber wenn wir gerade beim Thema Stimmung sind, Herr Sülzle, es gibt ja viele Unternehmer, die jetzt in der jetzigen Zeit sagen, ich habe einfach keine Lust mehr auf die Bürokratie in Deutschland, auf die Regulierung, die Politik ist mir verdrossen, ich verkaufe und ich bin raus. Sie stehen ja immer dafür, Sie haben eine klare Agenda. Sie wollen jetzt nochmal in dieser Phase, wo über Krise haben wir jetzt gesprochen, einfach nochmal Entwicklung gestalten. Einmal für sich selbst und dann ganz sicher auch für Ihr Unternehmen. Und vor allen Dingen für die nächste Generation, an die Sie dann irgendwann abgeben. Wie sieht die Agenda für Sie aus?
Ja, also persönliche Entwicklung ist mein Lebensmotto. Also auf allen Ebenen. Körperlich, geistig, seelisch. Und das übertrage ich natürlich dann auch ins Unternehmen. Also diese Krisezeit, die wir jetzt haben, sehe ich als absolute Transformationszeit und Opportunitätenzeit für uns. Deshalb möchten wir jetzt auch antizyklisch wachsen, uns aufstellen für die Zukunft, dann eben auch mit diesem Effekt, viele gleiche Standorte, viele gleiche Produktionen zentral zu managen, viele Dinge zentral organisieren zu können, da natürlich auch einen Vorteil draus zu generieren und unser Geschäftsmodell einfach weiterzuentwickeln und zu vervielfältigen. Das ist jetzt, glaube ich, meine große Aufgabe und da dabei eben mit diese jungen Menschen im Unternehmen zu entwickeln, also nicht nur meine eigene nächste Generation, sondern wirklich auch die nächste Generation in der Firma. Wir haben so einen tollen Pool an jungen Mitarbeitern, Auszubildenden. Wir haben jetzt aktuell unsere zweite Talentschmiede, Gruppe von 15 Leuten aus der Sülzle-Gruppe, die über 2 Jahre praktisch so ein Entwicklungsprogramm, Förderprogramm bekommen, einfach um diese Basis zu haben, auch mit qualitativen, guten, jungen Menschen die Zukunft zu gestalten.
Ich sehe, Sie sind richtig gut aufgestellt. Also das ist ein ganz wichtiger Faktor, dass man sich eben viele junge Menschen eben auch im Unternehmen entwickelt oder denen auch die Chance gibt, ja, in die nächste Managementaufgabe zu gehen. Und großartig.
Dafür müssen Sie aber auch wachsen natürlich, wenn Sie jetzt stehen bleiben oder Stillstand haben oder vielleicht sich zurückentwickeln, dann ist das schwierig.
Wenn wir zum Schluss nochmal auf den Kern Ihrer Geschichte schauen. Jakobsweg, persönliches Wachstum, Mut zum Investieren, starkes Wertefundament. Was möchten Sie Unternehmerinnen und Unternehmer oder eben auch den jungen Führungskräften, die unseren Podcast hören, einfach mitgeben, um dann ähnliche Spannungsfelder einfach zu managen in der Zukunft? Einfach so als Empfehlung von Ihnen, Heinrich Sülzle, an unsere Hörer,
ja,
wo Sie dann das ein oder andere Mal an Sie denken und Sie mit Ihrem Beitrag dann einfach auch helfen können.
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob mir das zusteht, hier große Ratschläge zu geben. Ich glaube, jeder hat so seinen eigenen Weg. Also wenn ich jemanden was raten möchte, dann auf jeden Fall, dass er, sag mal, viele Antworten nicht im Außen sucht, sondern im Innen. Also wirklich mal sich mal zurückzunehmen, zu reflektieren, mal nach innen zu spüren, weil ich glaube, alle Antworten, die wir suchen, brauchen nur die richtige Frage, weil die Antworten sind in uns, in uns da und wir müssen uns nur die richtigen Fragen stellen. Und klar, was klassisch ist, wir müssen natürlich an die Zukunft glauben. Also jetzt sagen, weil die Amis jetzt uns da so unter Druck setzen oder China, die Chinesen oder überall so diese Machtpole gerade entstehen. Sag mal, was hat denn Deutschland oder unsere Region hier, Europa? Auf was können wir zurückblicken? Wir haben eine unheimliche Kultur, wir haben Werte, wir haben tolle Menschen, wir sind kreativ und das müssen wir einfach erkennen und dann finden wir unseren Platz in dieser Welt und
ja,
dann werden wir Zukunft gestalten und auch so ein bisschen so, dass wir wieder mehr entwickeln, also weg von dem Ich, so diese Ich-Kultur, die gefällt mir gar nicht. Ich sag mal auch so, den Blick zu haben für den Nächsten, für unser Drumherum. Jeder Mensch hat seine Talente, seine Stärken. dem vielleicht auch zu helfen, die zu finden, an die richtigen Stellen die Menschen dann einzusetzen. Und ja, dann haben wir eigentlich eine rundum positive Zukunft. Also ich würde so gern mal mich in die nächsten 100 Jahre beamen und mal gucken, was denn so aus dieser schönen Welt dann geworden ist.
Also ich fand es wirklich ein absolut schönes Schlussstatement und kann nur sagen, Herr Sülster, vielen, vielen Dank für Ihre Offenheit. Auch über, dass wir heute auch über die wenig geraden Wege, über die weniger geraden Wege sprechen konnten, auch darüber, was Sie für Lernschleifen hatten oder auch mal, was einfach auch mal schwierig war im Leben. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für die Offenheit. Hat mir viel Spaß gemacht.
Von meiner Seite auch vielen Dank. Ich muss sagen, das war ein sehr schönes Gespräch, was mich berührt hat, was mich auch sehr geerdet hat und sehr inspirierend. Also Ihr Mut oder Ihre positive Einstellung und die Wertschätzung, das ist wirklich sehr inspirierend. Vielen, vielen Dank, dass wir da sein durften für Ihre Zeit und das Gespräch.
Ja, vielen Dank, mir hat es auch viel Spaß gemacht und ja, vielleicht gibt es ja die eine oder andere Inspiration dann
mit Sicherheit.
Für die Hörer.
Mit Sicherheit. Dankeschön.
Danke auch, Dominik. Herzlichen Dankeschön, Dank fürs Zuhören. Uns gibt es ja alle 2 Wochen und alle wichtigen Infos, die stehen unten in den Shownotes. Und wir freuen uns schon auf das nächste Mal. Bis dahin alles Gute. Tschüss.